Ich glaube, das Wichtige ist nur, dass man authentisch ist und authentisch bleibt und das macht und tut, was man denkt und auch das sagt, was man im Kopf hat. Ob es immer gut ist oder schlecht ist, muss dann jeder entscheiden, aber das ist zumindest mein Lebensprinzip.
Inside Merkur Privatbank. Der einzigartige unternehmerische Podcast.
Es begrüßen Sie heute erstmalig in der Show aus unserem Studio in der Bayerstraße unsere Moderatoren Helena Moser und Uwe Reinhold.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in unserer allerersten Podcast-Show. Hallo Uwe, grüß dich.
Grüß dich Helena, hallo.
Uwe, ich glaube, du musst dein Mikrofon ein bisschen näher zum Mund halten.
Hallo Helena, kann man mich jetzt gut hören?
Ja Uwe, ich glaube, unsere Zuschauer können dich jetzt sehr gut hören.
Du meinst unsere Zuhörer.
Stimmt, in diesem neuen einzigartigen Podcast-Format Inside Merkur Privatbank, Reden ist Gold, Schweigen verboten. In dieser heutigen Sonderausgabe hören wir heute das ganz persönliche Interview.
Das ist richtig, denn wir sitzen nicht nur zu zweit hier und sprechen miteinander, sondern wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns und freuen uns sehr, dass er hier ist.
Auf alle Fälle. Er sitzt heute gefühlt in seinem besten Anzug neben mir. Wir kennen ihn normalerweise als das Gesicht der Merkur Privatbank, als schwäbische Frohnatur, Banker mit Herz. Er ist Familienoberhaupt, er besitzt den schwarzen Gürtel in der Verhandlungsführung. Unser heutiger Gast ist kein geringerer als Herr Dr. Markus Lihl. Herzlich willkommen und hallo!
Ja, vielen Dank.
Grüß Sie, Herr Dr. Lihl. Sie sind frisch aus dem Urlaub wiedergekommen. Wie geht's Ihnen heute so?
Oh, ich bin voll gestärkt, voller Energie, habe meine Gedanken, habe richtig viel in der Pipeline. Ich fühle mich wohl, wie immer.
Das ist perfekt, denn heute wollen wir Ihnen ein bisschen auf den Zahn fühlen. Und da geht es nicht um das Geschäftliche, sondern um Sie als Mensch und als Person. Und da haben wir uns ein paar spannende Fragen für Sie ausgedacht.
Auf alle Fälle, Uwe. Es wird heute nämlich spannend, es wird spaßig. Es werden vielleicht ein paar überraschende Momente dazukommen, es wird auch romantisch. Aber ich höre jetzt auf zu quatschen, die Spannung ist groß und jetzt geht's los. Wir beginnen mit einer Zeitreise, Herr Dr. Lihl, und zwar zurück ins Jahr 1969, dort, wo alles begann, zurück in die Kindheit, und zwar 70 Kilometer östlich von Stuttgart, nämlich in Aalen, da sind Sie geboren und aufgewachsen. Und wir möchten jetzt gerne von Ihnen wissen, wenn Sie zurückdenken an Ihre Kindheit, was ist Ihre schönste Erinnerung?
Also 69 kann ich mich natürlich nicht mehr erinnern, da war ich schlichtweg zu klein. Also ich kann mir vielleicht so zurückerinnern mit dem Alter von 9, 10 Jahren. Und ich glaube, es gibt viele positive Erinnerungen, aber besonderer war wahrscheinlich für mich diese Abenteuerreisen damals mit der Familie und mit dem Wohnmobil. Ja, wo man mit dem Wohnmobil überall gewesen ist, frei gecampt hat und sozusagen Abenteuer gelebt hat. Es war sicherlich ein tolles Erlebnis und das Erlebnis war sicherlich auch immer familiär. Mit Brüdern, wenn man zwei Brüder hat, dann ist immer was los, da wird es nicht langweilig.
Das stimmt. Sie haben es gerade schon selber erwähnt, Sie haben noch zwei ältere Brüder. Und wie war das so? Mussten Sie sich denen gegenüber immer durchsetzen? Also waren Sie da durchsetzungsstark oder wie war das so das Kräfteverhältnis untereinander?
Naja, Sie haben mich ja begrüßt mit dem schwarzen Gürtel. Also ich habe bis dahin keine Kämpfe ausgeführt, habe nicht gestritten, aber ich habe den glücklichen Umstand gehabt, ich habe immer einen Befürworter von mir gehabt. Also ich war nie allein gegen zwei, sondern ich war immer zu zweit gegen einen.
Okay. Und es hat sich dann immer mal gedreht. Also Sie haben insgesamt gut zusammengehalten.
Ja, man muss flexibel im Leben bleiben. Ja,
das stimmt.
Man muss sich immer die beste Kombination raussuchen.
Man kennt so ein bisschen das Zitat, ich bin der Jüngste, für mich gelten die Regeln nicht. Hat Sie das auch so ein bisschen geprägt oder eher gar nicht?
Naja, als junger Mensch sagt man immer, man schafft seine Regeln selber. Aber man hat einen Vorteil gehabt zumindest, wenn man zwei ältere Brüder hat, dann haben die natürlich auch schon ein paar Regeln geschaffen oder durchgesetzt. Die sind natürlich beim Jüngeren dann normal. Und der Jüngere sitzt dann halt nochmal fünf drauf. Also von dem her, aus Sicht meiner Brüder, werde ich wahrscheinlich immer den meisten Freiraum gehabt haben. Ja, wenn der Ältere was will oder der Jüngste, dann tut man sich zuerst mal schwer. Und wenn er es dann errungen hat, dann ist es beim Zweiten normal.
Ja, dann kann man es auch schlecht wieder absprechen, oder?
Ja, man kriegt es nicht mehr los.
Ja, man kriegt es nicht mehr los. Genau. Wie war das bei Ihnen in der Schule?
Also meine Schulzeit, ich war natürlich der beste Schüler auf dieser Welt.
Unbedingt, ja.
Und deswegen habe ich es als Einzelner in der Familie geschafft, aufs Gymnasium zu kommen, in der 6. Klasse. Allerdings auch mit der Aufnahmeprüfung, weil der Schnitt noch nicht so gut war, dass es von allein ging. Und ich war der Stolz in der Familie, weil ich bin aufs Gymnasium gegangen. Das ging aber nicht lang, weil in der siebten Klasse mussten dann meine Eltern auf die Schule gehen. Und dann hat es geheißen, am besten ihr Sohn geht von der Schule. Also ich war so gut, dass ich dann wieder zurück bin auf die Realschule. Ja, also es hat nur zwei Jahre gehoben.
Okay.
Ja, habe dann das Abitur im zweiten Bildungsweg gemacht. Und die schönste Zeit war bei mir, ja, das war das Technische Gymnasium, weil ich wollte Architekt werden. Das Technische Gymnasium in der 11. Klasse. Und dann hat mein Vater die Bank übernommen. Und ich habe dann in der 11. Klasse gewusst, ich wiederhole die 11. Klasse sowieso. Ja. Und der Nebensitzer von mir hat es auch wiederholt. Und dann haben wir um die Wege gepaukt, wer öfters rausfliegt. Das war das beste Jahr in meiner Schule.
War das dann aber auch der Anlass, dass Sie dann wirklich auch selber Banker geworden sind, dass Ihr Vater die Bank übernommen hat, wenn Sie vorher Architekt werden wollten?
Naja, ich komme ja aus einer Immobilienfamilie. Mein Vater hat die Bauträgergesellschaft gehabt. Ja, deswegen hat mein ältester Bruder die Bauträgergesellschaft übernehmen wollen. Der zweite Bruder ist Vermessungsingenieur geworden und ich wäre ja eigentlich der Architekt geworden. Ja. Ja, und dann kam die liebe Merkur Bank dazwischen. Das hat mein Leben verändert und ich habe mir dann damals in der 11. Klasse schon mit 17 entschlossen, meinen Berufszweig zu wechseln, in den kaufmännischen Bereich zu gehen. Mhm. Und wenn Sie mich jetzt auf die Schule fragen, dann war das für mich die beste Entscheidung. Weil bis zur 11. Klasse, zu der besagten 11. Klasse, war meine Stütte immer so zwischen 2,8 war wahrscheinlich der beste und dann war es mal 3,5. Also ich war nie ein guter Schüler. Und die 11. Klasse Wirtschaftsgymnasium,
hat sich gewandelt.
Das ist gewandelt. Abitur habe ich dann gemacht mit 1,8. Ja, und da ist man halt einfach gelegen. Und deswegen ist es so, wenn man, glaube ich, als junger Mensch eine berufliche Chance hat, die ist mir in die Wiege gelegt hat, und dann aber auch noch positive Erfahrungen damit macht, ich glaube, dann kriegt man automatisch auch für den Beruf eine Begeisterung.
Sie haben ja dann aber auch noch studiert und promoviert. In welchem Fach haben Sie eigentlich promoviert?
Ich habe BWL, ich habe zuerst eine klassische Bankausbildung gemacht, ja. Also zuerst Bundeswehr, dann klassische Bankausbildung und habe dann studiert in Mannheim und promoviert später als Externer in Regensburg. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich wollte eigentlich gar nicht studieren. Weil ich habe mir im praktischen Leben immer wohler gefühlt als in dem Studium. Und dann wollte ich eigentlich immer nur die Fachhochschulreife machen. Aus dem Grund, weil ich habe gerechnet, die dauert aber 6 Semester. Und ein Praxissemester habe ich schon, also brauche ich eigentlich bloß nur 5 Semester. Mhm. Oder 7 Semester, Entschuldigung. 8 waren es, 7 Semester. Und dann bin ich durch. Und dann haben aber alle Freunde und Bekannte gesagt, ich müsste auch eine Universität machen. Das wäre für meinen späteren Abschluss besser und es wäre für den Führerschein der BaFin besser. Und deswegen habe ich von Anfang an bei der Universität gerechnet, wie kann man das in 8 Semester machen, dass ich da so schnell wie möglich durchkomme. Das hat dann also funktioniert, von dem her abgesehen.
Ja, du Helena, wo wir jetzt hier so am Tisch sitzen, fällt mir eigentlich auf. Wir sitzen in München, in Bayern.
In der Bayerstraße.
Und im Prinzip ist gar kein echter Bayer jetzt hier zum Gespräch, oder?
Das ist richtig. Wir haben einen Sachsen, wir haben einen Schwaben.
Und du kommst aus Tirol.
Das ist richtig. Wobei ich höre immer wieder mal so, dass die Schwaben und die Sachsen eigentlich schon ein bisschen artverwandt miteinander sind.
Naja, das möchte ich ganz kurz korrigieren. Also ich bin Vogtländer und kein Sachse. Das mit dem Artverwandt, ja, ich denke, wir sprechen alle kein Hochdeutsch, sondern sind auch stolz auf unseren Dialekt irgendwo. Und wie ist es mit den Tirolern?
Wir sind auch stolz auf unseren Dialekt. Ich bin mir auch sicher, dass der maßgeblich dazu beigetragen hat zur Ausbreitung des Coronaviruses. Denn allein wenn man das Wort Corona ausspricht, da fliegen ja schon die Tröpfchen wahrscheinlich meilenweit. Aber es ist dann Thema eines anderen Podcasts.
Genau. Es gibt bei den Schwaben noch ein anderes Klischee. Das ist die Sparsamkeit. Ja? Und uns würde dann mal interessieren, wie war das früher bei Ihnen in der unternehmerischen Großfamilie? Gab es Taschengeld? Und wenn ja, wie viel?
Nie zu viel. Immer wenig. Also ich musste mich zurückbesinnen. Also wir haben nie viel Taschengeld bekommen. Wir mussten immer was dafür arbeiten. Mhm. Ich glaube, ich habe mit 18, ich glaube 30 oder 40 Euro im Monat bekommen. Ja, also nie viel Taschengeld. Aber wir haben nicht so viel Ausgang bekommen, weil mein Vater sehr familiär da war und wir mussten sonntags natürlich immer mit ihm was machen, weil er dann Zeit gehabt hat. Und von dem her waren die Freiräume auch nicht ganz so groß.
Ja. Da haben Sie jetzt uns eigentlich schon eine sehr gute Brücke zu unserer nächsten Frage gebaut, denn wir wollten natürlich auch wissen, ob es in Ihrer Schulzeit auch Ferienjobs gab. Und was war denn da so der ein oder andere Job, den Sie ausgeübt hatten?
Der hat mich schon interessiert, weil ich glaube, also ich habe Ferienjob gemacht ab dem 11. Lebensjahr, aber es wäre schon spannend, was traue ich mir denn von Ferienjob zu?
Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht doch irgendwas mit Kaufmännisches, mit Geld.
Mit Rechnungswesen.
Nee, ich war Hausmeister.
Echt?
Hausmeister, ich habe Rasen gemäht. Ja, ich habe die Kellerböden geputzt. Die Aalen Immobiliengesellschaft hat ja viele Hausverwaltungen gehabt. Ja, und da habe ich eben ab dem 11. Lebensjahr immer Ferienjob als Hausmeister gemacht. Und das Beste, das Schönste war Rasenmähen mit dem Traktor.
Das glaube ich.
Das hat immer Spaß gemacht.
Ja, das stimmt.
Und später habe ich natürlich dann auch hier Ferienjob gemacht. Ich habe mal einen ganz besonderen Ferienjob gehabt. Ich war nämlich mal im Stand der damaligen Merkur Bank auf der Wiesn. Und ich weiß nicht, die kennt ihr nicht mehr, der Herr Kammergruber und der Herr Hamp. Der Hamp kennt ja vielleicht der eine oder andere. Mit dem haben wir dann Medaillen verkauft und die Wiesen gewechselt.
Stimmt, genau.
Da war noch was los.
Wie alt waren Sie da?
Ich meine, das war so zwischen meinem 18. und 19. Lebensjahr.
Ach so, okay.
Aber ich kann Ihnen nur eins sagen, das Geld, was Sie selber verdient haben, war immer das Schönere. Ich weiß nicht, wie euch das geht.
Doch, das ist schon so.
Aber wenn ich so beobachte, wenn ich mit meinen Eltern früher weg war, dann war das eigentlich egal, was das gekostet hat. Wenn ich aber das Bier selber zahlen muss, dann war das zweite Bier. D mit den 3 D-Mark, das war es eigentlich nicht unbedingt erforderlich. Uns hat dann auch gereicht.
Ja.
So war der schwäbische Haushalt.
Helena, magst du was?
Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt gerade die Frage als Banker, die haben wir ja eigentlich schon beantwortet.
Die haben wir schon voll beantwortet.
Jetzt kommen wir eigentlich zum anderen Baustein, Thema Familie. Wir haben ja in der Einleitung gehört, da kam das Wort Familienoberhaupt. Herr Dr. Lühl, Sie sind ja auch Vater von 2 Kindern. Wie schaut denn jetzt so ein typisches Wochenende aus bei Ihnen?
Ich glaube, das muss man unterscheiden, wie das früher ausgesehen hat und heute. Ich glaube, ich habe immer versucht, meine Arbeit unter der Woche zu betreiben und am Samstag, Sonntag mehr für die Familie freizuhalten. Ja, von dem her war ich unter der Woche wenig, so gut wie nie zu Hause oder wenig zu Hause. Ich habe da auch die Kinder wenig gesehen. Aber am Wochenende habe ich eigentlich immer versucht, viel mit ihnen zu machen. Nur ist heute leider Gottes so, die Kinder sind jetzt 21 und 23. Die möchten mit mir sonntags gerne weggehen. Ja, sie leben ihr eigenes Leben. Und von dem her sieht mein Wochenende oft so aus, ich gehe gerne in die Natur. Ich mache das weiterhin so, dass ich arbeitsmäßig ihnen in der Regel am Wochenende keine Termine an, auch keine gesellschaftlichen Verpflichtungen. Ich sitze an meinem iPad, das kriegt er ab und zu immer mit. Ja, aber ansonsten versuche ich viel in die Berge zu gehen, frische Luft zu atmen. Die Natur gibt mir sehr viel Kraft zurück. Ja, und die liebe ich sehr, da gehört Skifahrer dazu, da gehört Wandern dazu, da gehört Skitouren gehe dazu, Golf spielen mal ab und zu. Mhm. Und das Wichtigste ist ein gutes Essen und ein Glas Wein. Und den genieße ich zusammen mit meiner Frau regelmäßig.
Ich glaube, das ist dann auch wichtig, dass man dann irgendwo einen Ausgleich findet, weil ihre, sag ich mal, Termine und Verpflichtungen in der Woche, auch was die Bank betrifft, ja schon sehr eng getaktet sind, könnte ich mir vorstellen.
Ich glaube, das kann man anders beschreiben. Ich habe vor einigen Jahren versucht, mich da ein bisschen zu lösen. Und das ist ja ganz gut so, weil sie haltet ja ihren Beruf, ihren Job, die Merkur Privatbank im Kopf. Sie legen den ja nicht daheim in der Garderobe ab. Und wenn sie Freiräume sich schaffen, haben sie einfach Zeit, über viele Dinge mal nachzudenken. Viele Dinge mit einem Abstand vielleicht sogar zu erkennen. Und es gibt manchen Kollegen, die freuen sich dann, wenn sie nach 3 Tagen Berge wieder zurückkommen und mit neuen Ideen kommen. Die sagen dann schon, hoffentlich geht er nicht wieder weg, dann hat er keine neuen Ideen. Passiert auch.
Okay. Vielleicht eine etwas indiskrete Frage noch. Sie treffen die Entscheidung in der Bank, wer trifft die Entscheidung zu Hause?
Naja, meine Frau entscheidet, wo man hinfährt, wo man das Geld ausgibt, ja, und was die Kinder machen. Und ich entscheide dann eben, wer Finanzminister wird und wer Bundeskanzler wird.
Okay,
also. Ist immer gemeinschaftliche Arbeit.
Ja, okay, gemeinschaftliche Arbeit.
Herr Dr. Lingel, jetzt wird's romantisch. Jetzt geht's in unserer nächsten Frage um die Liebe. Und zwar, es war tatsächlich die häufigste Frage, die uns von unseren Zuhörern erreicht hat. Und zwar möchten wir heute wissen, wie haben Sie denn Ihre Frau kennengelernt?
Tja. Das war an meinem 18. Geburtstag, weil ich eine Party ausgerichtet habe und eine Bekannte von mir, meine Frau, mitgebracht hat. Und eigentlich wollte ich meine Frau mit meinem Bruder verkuppeln. Und eigentlich wollten sie die Frau, wo jetzt mein Bruder verheiratet ist, mit mir verkuppeln. Es ging vollkommen schief. Also an meinem 18. Geburtstag.
Okay.
Aber zum Schluss hat es ja dann doch noch sehr gut funktioniert, oder?
Also wir sind beide, mein Bruder und ich, wir sind beide glücklich verheiratet.
Das ist sehr gut.
Und es ist gut so, wie es war. Oder wie es ist. Ja, nicht wie es war, sondern wie es ist.
Gut, das Thema Hobby haben wir jetzt im Prinzip im vorigen Blog auch schon erläutert. Was uns aufgefallen ist, Herr Dr. Lingel, Sie wirken immer so sportlich. Und da wollten wir einfach wissen, wie halten Sie sich fit? Haben Sie einen Personal Trainer oder ist das happy and healthy oder woran liegt's?
Ja, da kann ich gerne eine Geschichte dazu sagen, weil es ist so, ich trinke ja gerne ein Glas Wein, das wissen, glaube ich, viele. Ja, nicht, dass ich zu viel trinke, aber ich trinke gerne einen. Und ich bin gerne in den Bergen, fahre gerne Ski. Und ich habe mit meinem Maximilian oft darüber diskutiert, weil ich habe gesagt, wenn ich irgendwann mal Zeit habe, dann wandere noch mehr und ich fahre noch mehr Ski. Und dann hat er mir eine klare Analyse gegeben, hat zu mir gemeint, also wenn du so weitermachst, dann kannst du es mit 70 sowieso nicht mehr machen. Ja, und deswegen ist es richtig, deswegen hat er mir vor 4 Jahren einen Personal Trainer organisiert. Und jetzt trainiere ich einmal oder zweimal morgens zwischen 7 und 8 bei mir zu Hause. Und da fühle ich mich fitter und ja, mir geht es ganz gut. Und das war eine gute Entscheidung. Da kann ja mein Maximilian jetzt nur Danke sagen, weil allein hätte es nämlich nicht gemacht. Das ist jetzt wieder schwäbisch. Ja? Ja. Wenn man für was Geld ausgibt, dann macht man es. Wenn man kein Geld ausgibt, dann macht man es halt nicht.
Ja, haben Sie ein bestimmtes geheimes Talent, was Sie jetzt gerne allen kundtun müssen, was noch niemand weiß, aber irgendwas, was Sie vielleicht gut können?
Das müsst ihr ja besser wissen als ich. Vielleicht gibt es was ich noch nicht weiß. Geheimes Talent ist, glaube ich, schwierig. Ich glaube, man agiert aus seinem Geist heraus und das Wichtige ist nur, dass man authentisch ist und authentisch bleibt und das macht und tut, was man denkt und auch das sagt, was man im Kopf hat. Und nichts mit Kurve macht oder drumherum, sondern da ganz ehrlich und ganz authentisch bleibt. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ob es immer gut ist oder schlecht ist, muss dann jeder entscheiden. Aber das ist zumindest mein Lebensprinzip.
Ich denke, damit kann man auch sehr gut umgehen. Also zumindest wir als Mitarbeiter schätzen das halt sehr, ne? Die ehrliche und offene Art geradeaus.
Ja, die Kultur ist mir ja auch ein ganz großes Anliegen, dass es im Haus so offen zugeht. Es soll nichts geben, wo man sich schämen muss oder Tabu trifft. Nein. Man soll sagen, was man denkt. Nur wenn man sagt, was man denkt, kann man auch was dagegen tun. Man kann für was Besseres arbeiten. Deswegen muss man sich nicht überall durchsetzen. Ich setze mich auch nicht überall durch. Aber am Schluss führt ja die Diskussion und die Offenheit immer so die beste Lösung. Und sie führt auch zu einem guten Klima und sie führt auch dazu, dass ich glaube, Menschen in der Organisation wohlfühlen. Wir brauchen keine Organisation, wo jemand was sagt und dann Angst haben muss, wie bei einem Konzern, wo die Politik so ist.
Ja, genau.
Ich gehe jetzt an und bin nicht raus. Nee, das passiert bei uns mit Sicherheit nicht. Also von dem her, bleibt einfach alle offen und ehrlich.
Da wären wir bei unseren Unternehmenswerten. Das war es eigentlich schon soweit zu unserem ersten Block. Herr Dr. Linge, wir kommen jetzt zu unserem Kreuzverhör. Wir haben jetzt 5 Fragen in 50 Sekunden. Sie bekommen jeweils 2 Begriffe von uns und wir bitten Sie einfach ganz spontan darauf zu antworten. Uwe, bei dir geht's los.
Ich fange an, ja. Herr Dr. Linge, wenn Sie wählen könnten, Geld oder Ruhm?
Keins von beiden.
Weil Sie alles schon haben.
Nee, weil die Erfüllung liegt weder am Geld noch am Ruhm. Die Erfüllung liegt darin, dass man selber ein gutes Netzwerk hat, eine glückliche Familie hat und zufrieden ist mit dem, was man macht. Der Erfolg, der Ehrgeiz, also der Erfolg zu haben, zu gestalten, das macht mehr Spaß. Und glücklich wird man weder vom Ruhm gar nicht, meiner Meinung nach, und vom Geld auch nicht.
Wertpapier oder Immobilien?
Beides.
Es passt gut beim ersten nichts von beiden und beim zweiten
beides. Ich meine, wir leben doch momentan in der Zeit, guckt man jeden Tag in die Zeitung. Durch das, dass die Zinsen so niedrig sind und die Liquidität so hoch, profitieren Immobilien und Wertpapiere. Und wir haben das beste Geschäftsmodell dafür, weil wir nämlich auf beiden Seiten aktiv sind. Deswegen geht es uns auch so gut.
Ihr liebstes schwäbisches Wort?
Geschwind.
Ja, wir haben es gewusst.
Wir haben es gewusst.
Ja, wenn es schnell geht, habe ich immer nichts dagegen.
Schnell und richtig muss es sein,
oder? Ja, schnell, auf den Punkt kommen. Ja, auch in der Formulierung lieber ganz direkt und ganz knackig ist doch besser, als 5-mal zu umschreiben und dann zu überlegen, was hat er jetzt wirklich sagen müssen. Nein, in der Kürze liegt die Würze.
Okay. Ein tirolerisches Wort, Helena?
Also ich habe am liebsten so die Redewendung, ist das ist bärig. Kennen Sie das?
Ja, bärig, klar kennen wir bärig. Aber geschwind ist was anderes. Bärig ist schon was Tolles.
Genau, gut. Das hat ja nichts mit Bär zu tun. Das wurde ja international bekannt gemacht durch unseren Tiroler Schlagerstar und Hausfrauenliebling. Sie kennen natürlich auch den Hansi Hinterseher.
Ja.
Was ist dein liebstes sächsisches Wort?
Ein vogtländisches Wort, ich möchte es nochmal betonen.
Bitte um Entschuldigung.
Schwammespalgen. Weißt du, was Schwammespalgen sind?
Nee.
Herr Dr. Linge?
Ja, ich habe schon mal gehört, aber jetzt bin ich echt überfordert. Schwammelschwalgen.
Schwammespalgen. Pilzeintopf.
Ja, Schwammel sind Pilze, aber Schwalgen hätte ich jetzt nicht gewusst.
Wieder um ein Wort reicher. Ja, wir machen hier auch Bildungs... wie heißt das? Hörspiel? Nein.
Podcast.
Bildungspodcast, genau. Herr Dr. Linge, Couch oder Sport?
Sport.
Hund oder Pferd?
Ja, jetzt bringen Sie mich echt in eine schwierige Lage. Also für mich Hund, für meine Frau Pferd und Hund.
Okay. Also das heißt, Ihre Frau kümmert sich eher um die Pferde?
Ja, da bin
Sie
ich,
sind mit den Hunden unterwegs?
Da bin ich nicht begabt.
Okay. Aber Sie haben es versucht?
Ja, ich bin auf einem Pferd schon mal galoppiert, aber seitdem nie wieder. Aber nicht, weil ich nicht will, weil ich nicht darf.
Sind Sie sitzen geblieben?
In der Schule?
Also, nein. auf dem Pferd?
Ja, klar.
Okay,
klar.
Das hat schon funktioniert.
Zudem mache ich den Sport, damit man sich so zusammenkneift.
Okay, eine letzte Frage.
Aber es liegt daran, ich hab zwei Hunde. Ich habe zwei Hunde, einen Labrador und einen Kürzer. Und der Kürzer ist so ein Sportgerät, der ist ja 6 Jahre alt. Und der geht mit mir halt Skitouren mit und geht wandern mit. Und deswegen hat man da natürlich eine engere Beziehung. Ja, schon Freundin.
Gemeinsam in der Natur.
Eine vierbeinige Freundin. Und eine ganz treue Seele. Meckert nie, tut immer, was man sagt und ist immer da. Das und fühlt mit, wie es einem geht.
Das lassen wir jetzt mal so stehen. Letzte Frage in unserem Kreuzverhör. Unsichtbar sein oder Gedanken lesen können?
Gedanken lesen können. Hm. Würde ich für viel spannender. Gedanken lesen können hat den riesen Vorteil, dass man weiß, wie der andere denkt. Mhm. Ja, und damit, also es ist ja ohnehin so, ich glaube, in unserem Wirtschaftsleben ist ohnehin so, umso besser ich mein Gegenüber verstehen kann, umso besser kann ein Knacker, kann das erreichen, was er wirklich möchte, weil er individuell auf das anders eingehen kann. Also umso besser ich den anderen einschätzen könnte, umso besser ist es. Und deswegen ist Gedanken lesen das Bessere.
Das stimmt. Das birgt aber halt auch Konfliktpotenzial, ne? Weil man liest ja nicht nur die guten Gedanken oder die, die einem nützen, sondern auch negative in dem Moment. Würde Sie das stören?
Nein, ist eine Frage der Diplomatie. Man muss bei sich selber sein und dann stört man das letztendlich auch nicht. Man kann es ja auch nicht jedem recht machen.
Das ist so, ja.
Das muss uns klar sein. Man kann nicht nur für jeden das machen, was jeder möchte. Man muss das machen, was man für richtig erachtet. Aus der, sicherlich nicht aus dem egoistischen Verhalten, sondern aus der Gesamtheit heraus.
Dr. Linge, vielen Dank für die offenen, ehrlichen Worte. Wir kommen langsam zum Ende unseres Podcasts und möchten halt unsere Zuhörer noch darauf hinweisen, liebe Helena, wir werden den Podcast im Intranet veröffentlichen, auf einer eigenen Webseite, die werden wir noch kundtun. Wir bitten auch jeden, der Fragen hat, die an uns zu schicken. Es werden weitere Folgen kommen, definitiv. Und ganz wichtig, es gibt auch ein Gewinnspiel.
Das ist richtig. Das ist nämlich eine sehr wichtige Information, die uns hier gerade noch rechtzeitig erreicht. Denn am Ende können Sie, liebe Zuhörer, auf jeden Fall auch noch etwas gewinnen. Hören Sie aufmerksam zu. Wir veröffentlichen die Frage dazu jeweils im Intranet. Die Antwort finden Sie hier direkt im Podcast. Notieren Sie sich die Antwort am Ende. Es wird eine Zahl sein. Ergibt sich daraus eine Tresorkombination. Prämiert wird das Ganze am Ende des Jahres auf unserer Weihnachtsfeier. Es gibt etwas Wunderbares zu gewinnen. Was das sein wird, verraten wir jetzt noch nicht. Wir können nur sagen,
Es lohnt sich definitiv. Und wichtig ist, man muss dazu jede Folge hören. Sonst geht es nicht auf und unter allen richtigen Einsendern werden dann halt 3 Gewinner gezogen. Genau.
Gut, somit wären wir eigentlich schon am Ende, Herr Dr. Linge. Sie haben jetzt 30 Sekunden Zeit. Was sollen Ihre letzten Worte sein?
Ihr seid alle super. Ich habe vor 2 Jahren den größten Schritt in meinem Leben gemacht, indem ich die Bank Schilling übernommen habe. Und ich bin verdammt stolz, dass wir alle als Gemeinschaft, als Unternehmen, und zwar sowohl Schilling als auch Marco gemeinschaftlich so eine große Aufgabe in so kurzer Zeit so erfolgreich bewältigen konnten. Wir können da wirklich stolz sein. Und es motiviert mich, aktiv am Ball zu bleiben und weiterzumachen, weiter zu wachsen und uns in unserem aller Interesse weiterzuentwickeln. Und ich bin da sehr stolz auf euch.
Wir freuen uns, dass wir heute mit Ihnen die erste Podcast-Folge drehen konnten. Danke für Ihre offenen, ehrlichen Worte. Dann sehen wir uns bei der nächsten wieder, oder?
Aus unserer heutigen Podcast-Folge, Herr Dr. Linge, sind Sie nun entlassen. Aber nur aus
Danke, danke.
Ja, wir sagen herzlichen Dank.
Sie meinen, ich muss jetzt wieder 2 Wochen in Urlaub fahren.
Genau. Wenn es Ihnen gut tut, dann gerne.
Also, ich freue mich, hat Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank.
Uns auch. Alles Gute inzwischen. Ja.
Tschüss. Dankeschön.
Tschüss. So, wir kommen nun zu unserem Gewinnspiel. Die erste Frage lautet, wie viele Hunde gibt es im Hause Dr. Linge? Notieren Sie sich die Ziffer, es handelt sich hierbei um die erste Zahl aus unserer Tresorkombination.
Inside Merkur Privatbank. Der einzigartige unternehmerische Podcast.